Der Fantastikon-Podcast. Fantastisch, schauerlich, kriminell.
Dies ist die dritte Sendung zum Thema Urban Fantasy. Außerdem ist diese Trilogie ein Teil der weitaus größeren Artikelreihe mit dem Titel Die Geschichte der Fantasy. Mein Name ist Michael Percampus und heute geht es um die Chronik der urbanen Fantasy. Im vorigen Beitrag sprachen wir über die ersten Autoren, die sich in den 80er und 90er Jahren in das Neuland der urbanen Fantasy wagten. Charles DeLint, Emma Ball, Laurel K. Hamilton, Neil Gaiman und andere. Nun wollen wir sehen, wie sich die urbane Fantasy im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts entwickelt hat. In den 90er Jahren wurden urbane Fantasy-Bücher hauptsächlich für Erwachsene geschrieben. J.K. Rowling änderte das, indem sie urbane Fantasy-Themen in ihre Harry Potter-Serie integrierte. Die Grundidee der Serie ähnelt derjenigen, mit der Neil Gaiman in Niemalsland gespielt hat, nämlich der Koexistenz zweier Realitätsebenen, einer technologischen und einer magischen. Man kann sogar sagen, dass Harry Potter und der Stein der Weisen von 1997 ein Niemalsland für Kinder und Jugendliche ist. Jugendliteratur, auch Young Adult genannt, hat sich in den 2000er Jahren massiv mit urbaner Fantasy auseinandergesetzt. Twilight von Stephenie Meyer war ein großer kommerzieller Erfolg, trotz der erheblichen Schwächen des Romans. Oder vielleicht wegen dieser Schwächen. Kurz darauf startete Cassandra Clare ihre Chroniken der Unterwelt mit City of Bones, das war im Jahre 2007. Seitdem hat sich die Urban Fantasy für Kinder und Jugendliche in den Regalen jeder Buchhandlung festgesetzt und sich zu einem der kommerziell erfolgreichsten Genres der Geschichte entwickelt. Die neueste Entwicklung ist die Entstehung der sogenannten New Adult Literatur, die sich an Erwachsene zwischen 18 und 30 Jahren richtet. Dieses Genre ähnelt der Jugendbelletristik, enthält aber etwas ältere Protagonisten, am Ende der Pubertät und am Anfang der 20er und manchmal auch erwachsenes Material, aber nicht immer. Mit Luke Rossmans Filroy, Die Zauberer, startete 2009 eine neue erwachsene Urban Fantasy und dieses Subgenre gewann schnell an Dynamik. Die Zauberer wurde als der Harry Potter für Erwachsene beworben, aber dieser Roman ist nicht nur ein Harry Potter-Abklatsch. Dennoch besteht der Hauptunterschied darin, dass dieser Roman nicht vor erwachsenen Themen zurückschreckt. Detektive des Übersinnlichen, wenn Hardboiled auf Fantasy trifft. Detektive und Privatdetektive, die sich mit unerklärlichen paranormalen Ereignissen beschäftigen, sind kein neues Thema in der Literatur. Eigentlich waren die allerersten Bücher, die sich mit diesem Thema befassten, keine Belletristik, sondern Hexenjäger-Handbücher. Das berühmteste von ihnen war der Hexenhammer, Malleus Maleficarum, der 1486 von Heinrich Kramer, einem deutschen Geistlichen, geschrieben wurde. Auch das Thema der Detektive, die mit Hilfe von Magie Verbrechen aufklären, ist nicht neu. Als Subgenre der Kriminalliteratur lässt sich die okkulte Detektivliteratur bis in das 19. Jahrhundert zurückverfolgen. Da wären zum Beispiel Fitz James O'Briens Harry Ascot in A Pot of Tulips von 1855, Sheridan Le Fanu's Dr. Martin Hesilius in Grüner Tee von 1869 und In a Glass Darkly von 1872. Und dann natürlich Bram Stoker's Dr. Abraham Van Helsing in Dracula von 1897. In den 1990er Jahren waren Fantasy und hartgesottene Noir-Detektivgeschichten völlig unterschiedliche Genres und schienen nichts gemeinsam zu haben. Fantasy-Geschichten wurden in sekundären, vorindustriellen Welten angesiedelt, in denen Magie zum Alltag gehörte. Noir-Detektivgeschichten spielten in modernen Metropolen und waren mit dem sozialen Brennpunkt der Großstädte verwurzelt. Versuche, diese beiden Genres zu verschmelzen, wurden manchmal mit Erfolg unternommen, wie das Beispiel der Hellblazer-Comics zeigt. Das fantastische Noir blieb jedoch ein relativ kleines Genre, bis Jim Butcher es neu erfand. Könnt ihr euch eine Kreuzung zwischen Sam Spade und Gandalf vorstellen? Zitat: Harry Dresden, Magier, Suche verlorene Gegenstände, paranormale Ermittlungen, Beratung und Ratschläge, erschwingliche Honorare, keine Liebestränke, keine unerschöpflichen Geldbörsen, keine Partys, keine sonstigen Unterhaltungsveranstaltungen. Jim Butcher ist der MacGyver der Fantasy. In Sturmnacht aus dem Jahre 2000 kombinierte er zwei unterschiedliche Genres zu etwas Neuem und Funktionalem. Die Detektivgeschichten verbinden sich mit Sword and Sorcery. Im Gegensatz zu MacGyver setzte Butcher seine Fähigkeiten jedoch nicht dazu ein, um für Gerechtigkeit zu sorgen, sondern um eine kommerziell erfolgreiche Serie urbaner Fantasy zu schreiben. Die dunklen Fälle des Harry Dresden. Wie die meisten Bestseller werden seine Bücher niemanden auf intellektueller Ebene herausfordern. Aber sie werden jeden gründlich unterhalten. Meines Wissens ist Butcher der kommerziell erfolgreichste Autor im Genre der urbanen Fantasy. 5 seiner Bücher belegten den ersten Platz der New York Times Bestsellerliste. Nur wenige Schriftsteller schaffen so etwas. Die Dresden Files weisen viele Ähnlichkeiten mit Anita Blake auf. Es gibt aber auch einige signifikante Unterschiede. Insbesondere die fiktiven Universen sind ganz anders aufgebaut. Die Dresden Files beziehen sich stärker auf den Hardboiled-Kriminalroman, aber auch auf Sword and Sorcery. In der Serie Anita Blake drehen sich die Geschichten oft um Vampire und andere Untote und ihren Machtkampf. Der andere wichtige Unterschied ist die Entwicklung der Serie. Da Anita Blake sich in Richtung paranormaler Romantik und Erotik bewegt, während die Dresden Files fest im übernatürlichen Detektivgenre verwurzelt bleiben. Urbane Fantasy-Romane haben oft einen leichten, lässigen Ton. Humor ist omnipräsent, unabhängig davon, wie düster und dramatisch die Geschichte ist. Wir sehen es bereits in Moonheart von Charles de Lint sowie in anderen frühen Beispielen urbaner Fantasy. Bittersüße Tode von Laurel K. Hamilton beginnt so. Willie McCoy war ein Idiot, bevor er starb. Dass er tot war, hatte daran nichts geändert. Während einige Urban Fantasy Autoren einen relativ ernsten Ton anlegten, zum Beispiel Kelly Armstrong in Die Nacht der Wölfin, Patricia Briggs in Moon Called, zögerten andere nicht, ihren Geschichten eine gute Portion Humor hinzuzufügen. Einige Passagen aus Sturmnacht kommen mir in den Sinn, zum Beispiel wenn Harry Dresden mit Bob, einem Geist reinen Intellekts, der einen menschlichen Schädel bewohnt, diskutiert. Auch Neil Gaiman verfolgt in seinen Büchern einen augenzwinkernden Ansatz. Zum Beispiel Ein gutes Omen, 1990 zusammen mit Terry Pratchett geschrieben, ist eine Komödie des Übersinnlichen, die den Glauben an die biblische Apokalypse verspottet. Niemalsland strotzt ebenfalls vor humorvollen Dialogen und die Bösewichte der Geschichte sind ebenso urkomisch wie finster. Die überwiegende Mehrheit der urbanen Fantasy-Romane zeigt willensstarke weibliche Protagonistinnen. Die einzige Ausnahme, die ich kenne, sind die Dresden Files und Filroy, die Zauberer, beide von männlichen Autoren geschrieben, was nicht gerade überraschend ist. Anita Blake ist eine ikonenhafte Figur, der Prototyp einer knallharten Heldin. Sie ist unabhängig, zielstrebig, mutig und in der Lage, sich zu verteidigen. Um das Ganze noch zu toppen, ist sie eine risikofreudige und adrenalinsüchtige Frau. Sie lässt sich von niemandem etwas gefallen und gerät wegen ihrer trotzigen Haltung oft in Schwierigkeiten. Unzählige urbane Fantasy-Heldinnen würden in dieses Profil passen. Elena Michaels in der Otherworld-Serie von Kelly Armstrong, Mercy Thompson von Patricia Briggs, Rachel Morgan von Kim Harrison, Kate Daniels von Ilona Andrews oder Celine in der Underworld-Filmreihe und so weiter. Einige weibliche Protagonistinnen sind femininer und verletzlicher, aber auch sie haben eine starke Persönlichkeit. Zum Beispiel Suki Stackhouse aus der Buchreihe von Shalane Harris und TV-Serie True Blood. Oder Mac Kayla Lane, genannt Mac, aus der Fever-Serie von Karen Mary Monning. Sie können aussehen wie Barbie-Puppen, aber sie wissen, was sie wollen und sie bekommen, was sie wollen. In Im Bann des Vampirs gibt die 22-jährige Meg ihre verschwenderische Lebensweise in Ashford, Georgia auf und reist nach Dublin, um den Mord an ihrer Schwester zu untersuchen. Ohne Detektivausbildung und ohne Hilfe der Polizei ist es nicht verwunderlich, dass sie schnell in Schwierigkeiten gerät. Doch sie weigert sich nachzugeben. Einige würden sagen, sie sei mutig und entschlossen. Andere würden sie als stur oder hitzköpfig bezeichnen. Wie immer man das sieht. Das Thema weiblicher Emanzipation ist in der Literatur nicht neu. Die frühesten Beispiele, die ich kenne, sind Schauerromane vom Ende des 18. Jahrhunderts. Interessanterweise erschien im selben Zeitraum, nämlich 1792, die Verteidigung der Frauenrechte von Mary Wollstonecraft, eines der frühesten Werke feministischer Philosophie. Wie ich bereits in meinem vorherigen Beitrag dargelegt habe, ist die urbane Fantasy das Äquivalent der Gothic Novel des 21. Jahrhunderts. In dem Sinne nämlich, dass diese beiden Genres viel gemeinsam haben. Die urbane Fantasy erlaubt es uns jedoch, das Problem der Frauenrechte aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten. Werwolf-Geschichten sind in diesem Zusammenhang interessant, zum Beispiel Bitten von Kelly Armstrong, Mooncall von Patricia Briggs oder Kitty and the Midnight Hour von Carrie Vaughan. Sie zeigen weibliche Werwölfe oder Gestaltwandlerinnen und stellen ihre komplexen Beziehungen zu den Werwolf-Clans dar, zu denen sie gehören. Geschlechterrollen, Emanzipation, Homophobie, Autorität und Autoritätskonflikte. Es gibt viel zu sagen über Werwolf-Geschichten. Urban Fantasy hat den Ruf, attraktive Protagonistinnen, denen sinnliche Genüsse nicht fremd sind, mit ebenso attraktiven Partnern des anderen Geschlechts zu präsentieren. Der Grund dafür ist einfach. Von Anfang an wurde urbane Fantasy eng mit paranormaler Romantik verbunden, obwohl nicht alle urbanen Fantasy-Geschichten Romantik enthalten. Die meisten von ihnen tun das und ich sehe das nicht als Problem. Wer genießt nicht eine gute Liebesgeschichte? Das Problem ist, dass sich Romantik in manchen urbanen Fantasy-Geschichten erzwungen anfühlt. Eine alte Vampirin verliebt sich plötzlich in einen Menschen. Warum? Weil es praktisch ist, das ist alles. Ich denke zum Beispiel an die Underworld-Serie. Im ersten Film verliebt sich Celine in Michael Corvin. Warum fühlt sie sich zu ihm hingezogen? Was macht ihn so besonders? Dreiecksbeziehungen sind auch in der zeitgenössischen Fantasy weit verbreitet. Das kann eine mächtige Erzählstrategie sein, wenn das Thema intelligent eingesetzt wird. In Bitten von Kelly Armstrong enthüllt die Dreiecksbeziehung zwischen Elina, den Protagonisten Philip, einem Menschen, und Clay, einem Werwolf, die Dualität von Elinas Persönlichkeit. Sie ist ein Werwolf, der versucht, ein normales menschliches Leben zu führen. Ihr Freund Philip weiß nicht, wer sie wirklich ist. Ihre Liebe zu Philip rührt von ihrer Verbundenheit mit der Menschheit her und ihrem Wunsch, sich von ihrem Rudel zu emanzipieren. Ihre Sehnsucht nach Clay hingegen kommt von ihren fleischlichen, tierischen Instinkten. Mit anderen Worten, der Mensch in ihr liebt Philip, während der Wolf in ihr Clay liebt. Welche Seite ihrer Persönlichkeit wird gewinnen? Man muss das Buch lesen, um es herauszufinden. Urbane Fantasy, wie die meisten Fantasy-Subgenres, betont Heldentum und persönliche Leistung. In urbanen Fantasy-Geschichten werden gewöhnliche Menschen jedoch oft in übernatürlichen Machenschaften gefangen gehalten. Wie ich in meinem vorigen Beitrag sagte, mag die urbane Fantasy ein eskapistisches Genre sein, aber dies ist ein zweideutiger Eskapismus, der uns immer wieder in die Realität zurückbringt. Für mich ist der interessante Aspekt der urbanen Fantasy, wie dieses Genre mit dem Thema Dualität umgeht. Realität versus Fantasie, Modernität versus Tradition, Technologie versus Magie, Intellekt versus Instinkt. Dualität scheint der Kern jeder urbanen Fantasy-Geschichte zu sein. Die Gegensätze konkurrieren miteinander, um sich besser zu ergänzen. Das war's für heute. Wenn ihr die Artikel für diesen Podcast nachlesen wollt, dann besucht die Seite veranda.michaelpercampus.net. Dort gibt es noch weitere Podcasts und noch weitere Artikel zu diesem und zu anderen Themen. Ich wünsche euch bis zum nächsten Mal eine gute Zeit. Gehabt euch wohl.